Deutschlandfunk, Interview.
Brigitte Tsipras, SPD-Politikerin und ehemals Justizministerin. Guten Tag, Frau Tsipras.
Tag, Frau Kess.
Begrüßen Sie das Urteil?
Ja, es entspricht dem Antrag, den wir seinerzeit mit einer Gruppe von Abgeordneten im Deutschen Bundestag hatten, als es um dieses Gesetz ging. Wir waren ja damals, also das ist ja noch nicht so lange her, vor 5 Jahren, der Auffassung, wir brauchen keine neuen Straftatbestände. Bis dahin ist es ja auch ohne die gegangen und wir hatten nicht das Problem, dass wir da irgendwie große Verwerfungen hatten, bis auf Herrn Schill. Gab es da eigentlich gar keine Ausreißer und deswegen kann ich nur sagen, es entspricht unserem damaligen Antrag.
Und lassen Sie mich da nochmal nachhaken. Für Sie ist auch ganz klar, jetzt rechtlich gesehen nach diesem Urteil hat der Mensch in Deutschland nicht nur das Recht, über das eigene Lebensende zu entscheiden, sondern auch tatsächlich andere dazu in die Pflicht zu nehmen, ihm dabei zu assistieren. Das ist für Sie
eindeutig. Nein, gar nicht. Es geht, ist völlig klar, dass wir in Deutschland keine Tötung auf Verlangen haben. Das ist anders als in Belgien oder in den Niederlanden. Da kann man sagen, man will getötet werden quasi. Das gibt es in Deutschland nicht. Es geht immer nur um die Frage, muss man einer Person ein Medikament geben, das sie dann selber sich zuführt? Also eine Person darf einer anderen nichts geben. Das bleibt dabei. Und das hat auch mit diesen 217 gar nichts zu tun. Sondern es geht jetzt nur darum, dass ein Medikament zur Verfügung gestellt werden muss. Und das hatte im Übrigen vorher schon das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Und das war ja schon die Debatte, die wir mit dem amtierenden Gesundheitsminister haben, der dann versucht hat, das auf dem Verwaltungswege zu konterkarieren.
Aber für Sie ist klar, dieses Urteil jetzt gibt den Ärzten die Sicherheit, schwerstkranken Patienten am Ende ihres Lebens einen Freitod zu ermöglichen. Also die Ärzte müssen sich diese Sorgen, die ja auch Anlass für diese Klage waren, nicht mehr machen.
Ja, ich glaube, wir müssen da aber darüber reden, wie das Betäubungsmittelgesetz gegebenenfalls verändert wird. Man kann ja das heutzutage nicht so ganz einfach tun. Insofern ist schon richtig, was die Kollegin Baas gesagt hat, dass wir eine Debatte jetzt brauchen, ob und wie, wenn ja, wie da was zu regeln ist. Es geht um die Frage, unter welchen Bedingungen kann ich jemandem ein tödlich wirkendes Medikament übergeben? Und das sollte schon nicht so geregelt sein, dass man das einfach mal eben so über den Tisch reicht, sondern das bleibt natürlich dabei, dass es da eine Beratung geben muss. Das bleibt dabei, dass man bestimmte Voraussetzungen gegebenenfalls aufschreibt, obwohl das Bundesverfassungsgericht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Voraussetzung des schweren Leidens gar nicht mehr erfordert. Mhm. Beim Bundesverwaltungsgericht war das ja noch so. Die haben gesagt, man darf der Staat muss Sterbewilligen das Medikament zur Verfügung stellen, wenn ein schweres Leiden vorliegt. Darauf hat das Bundesverfassungsgericht heute aber nicht abgehoben. Also die haben einfach nur gesagt, der Einzelne hat das Recht, sein Leben zu beenden.
Und lassen Sie uns gerade noch diese Sorgen ansprechen, die auch in dem Beitrag gerade schon, die wir gerade schon hören könnten. Öffnet dieses Urteil jetzt unter Umständen Sterbehilfevereinen, die eben mit der Beihilfe zum Freitod Geld verdienen, jetzt Tür und Tor?
Ich sagte gerade, wir müssen jetzt eine Debatte darüber führen, ob sowas wieder möglich sein wird. Also diese Spritzenautomatik, die Herr Schilder seinerzeit entwickelt hatte, sowas wollen wir natürlich alles nicht. Was wir aber wollen, ist eine ordnungsgemäße Beratung und die Tatsache, dass Menschen, die in einer Situation sind, wo sie meinen, sie wollten sich das Leben nehmen, dass die eine vernünftige Beratung kriegen, dass sie angehört werden, dass man das mit ihnen bespricht. Und dann muss man darüber verhandeln, welche weiteren Bedingungen gegebenenfalls bis zum Freitod aufgestellt werden müssen.
Wie könnte denn das Geschäft der Sterbehilfevereine gesetzlich eingeschränkt werden, wenn wir diesen Paragraphen jetzt nicht mehr haben?
Ja, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht, wie man das machen kann. Wir haben vor 2015 ja auch gut damit gelebt, dass wir keine Strafrechtsnorm hatten. Also im Grunde stellt die Entscheidung von Karlsruhe ja nur den Rechtszustand von 2015 wieder her.
Und dennoch, Frau Tsipras, gibt es ja trotzdem jetzt, so wie die Situation ist, große Einwände. Wir haben das auch gerade gehört in dem Stück, dass die Sorge besteht, dass Patienten oder alte Menschen sich unter Druck gesetzt fühlen könnten, dass sie einen assistierten Suizid wahrnehmen, weil sie zum Beispiel anderen nicht zur Last fallen wollen.
Ja, das Thema haben wir ja immer wieder diskutiert und es war auch immer wieder völlig klar, das soll nicht der Fall sein. Deswegen haben wir ja beispielsweise auch ins Gesetz aufgenommen bei der Patientenverfügung seinerzeit, dass in Altenheimen keine Patientenverfügung verlangt werden darf. Also da haben wir schon bestimmte Sicherungen eingezogen und ich glaube, man muss eben weiter darauf achten, dass es zu vernünftigen Beratungsangeboten kommt und dass man diese Beratung in irgendeiner Form eingrenzt und da Voraussetzungen schafft.
Was für eine Beratung, vielleicht können Sie das ein bisschen genauer skizzieren, könnten Sie sich denn da vorstellen? Denn so argumentieren ja die Kritiker auch, dass die sagen, der Wunsch auch eines schwerkranken Patienten zum Suizid, der ist oft nicht eindeutig und der kann auch schwanken. Wer sollte da also entscheiden und wer sollte noch beraten?
Sehen Sie, es ist ja immer so, dass der Mensch entscheidet, ob er dann tatsächlich seinem Leben ein Ende setzt. Und wenn man jemandem eine Tablette hinlegt oder einen Becher hinstellt und sagt, hier ist etwas, dann kann es ja auch sein, dass es zu einer gewissen Beruhigung führt, dass man weiß, man kann das tun. Das hört man ja auch ganz oft in diesen Zusammenhängen, dass die Menschen sagen, ich will einfach die Gewissheit haben, dass wenn ich möchte, dass ich dann könnte. Das heißt ja nicht, dass ich es tue. Und ich glaube, diese ganzen Unwägbarkeiten und Schwankungen, die sind da. Aber die Abwägung, die zu treffen ist, ist die zwischen dem Recht des Einzelnen, sein Leben zu beenden und der Pflicht des Staates, darauf zu achten, dass niemand dazu gedrängt wird, das zu tun, wie Sie es eben gesagt haben. Dazwischen müssen wir in irgendeiner Form Lösungen finden. Und die können natürlich auch nicht für alle immer gleich sein, sondern da muss man irgendwie eine abstrakte Regelung finden, die eben Beratung, Gespräche, eventuell noch eine Frist vorsehen, dass man sagt, man muss da mindestens nochmal eine Woche oder zwei warten oder irgendwie so in der Art.
Noch etwas genauer, was für eine Beratung stellen Sie sich vor? Also wer sollte die vor allem leisten?
Ich denke schon, dass sich der Einzelne im Zweifel das auch aussuchen kann, ob er eine psychologische Beratung in Anspruch nimmt, ob er eine kirchliche Beratung in Anspruch nimmt. Und wenn es darum geht, sicherzustellen, dass sich niemand von seinen Angehörigen gedrängt fühlt, dann muss das angesprochen werden. Das sind ja doch die Fälle, um die es geht, wo die Kollegen sagen, also wenn dann einer sagt, komm Oma, jetzt nimm aber mal, damit hier die Wohnung frei wird. Das darf natürlich alles gar nicht sein.
Jetzt haben wir in der Debatte vor diesem Urteil auch das Argument gehört, dass die Sorge der Ärzte, angeklagt zu werden, unbegründet war. Denn seit der Einführung dieses Paragraphen 2017 ist kein Arzt angeklagt oder verurteilt worden. War das also unnötig, diese Sorge?
Der Ärzte?
Ja.
Naja, das glaube ich nicht so ganz, weil in dem Paragraphen steht ja, dass das jemand geschäftsmäßig macht. Und das heißt mit anderen Worten mehr als einmal. Und das war ja was wir früher auch, also als das Gesetzgebungsverfahren lief, immer kritisiert haben und gesagt haben, da ist die Abgrenzung einfach wirklich sehr schwierig. Weil wenn ein Arzt beispielsweise sagt, ich habe hier den dritten Fall eines Patienten, der mich um sowas fragt, dann wäre das ja schon geschäftsmäßig.
Jetzt haben Sie,
weil dann angeklagt wird, ist immer noch eine andere Frage. Aber ja, dass das Risiko auf alle Fälle da war, das war ja so. Und diese Ungenauigkeit war ja auch ein Punkt, den wir kritisiert hatten.
Sie haben jetzt schon vorhin angesprochen, dass die Rechtslage bisher ja eigentlich auch so ist, dass das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte schon seit 2017 verpflichtet ist, in Ausnahmefällen ein tödliches Gift bereitzustellen. Aber, das haben Sie auch kurz gesagt, sämtliche Anträge dazu bei dem Bundesamt, die sind entweder hinausgeschoben worden oder nicht bewilligt worden, auf Geheiß des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn. Das fanden Sie nicht in Ordnung, habe ich Ihren Worten entnommen.
Also ich kann das auch nur sagen, ich habe das Secondhand aus den Zeitungen. Ich weiß das auch nicht original, ob das stimmt alles. Aber wenn es denn so ist, dann finde ich das problematisch, ja.
Sagen Sie uns noch zum Schluss, wie lange wird es jetzt dauern, bis wir vielleicht eine neue Regelung haben? Oder kann das Ganze jetzt auch einfach so stehen bleiben, wie es ist?
Nochmal, es war bis 2015 ja so, wie die Rechtslage jetzt wieder ist. Und damit sind wir ja ganz gut klargekommen über viele, viele Jahre. Und von daher denke ich, ist jetzt nicht eilig, sich darüber zu verständigen. Aber sicherlich wird es Kolleginnen und Kollegen im Bundestag geben, die jetzt sagen, wir wollen uns damit nochmal befassen und hier eine neue Diskussion anschieben. Es ist ja traditionell so, dass solche Themen vom Fraktionszwang befreit sind. Von daher kommt es immer dann auf die Einzelnen an, die sich da zusammentun und das Thema voranbringen. Und da werden sich garantiert wieder welche finden.